Zuallererst einmal die Frage, was waren das denn für Filme, die dem Kontrollgremium in der BRD missfielen?
Naja, man muss dazu sagen, so ganz neu ist dieses Kontrollgremium nicht, oder das Wissen um dieses Kontrollgremium. In der Forschung ist der Ausschuss, dieser interministerielle Filmausschuss, durchaus schon länger bekannt. Er hat existiert zwischen 1954 und 1966, also durchaus ein etwas längerer Zeitraum. Und er hat in dieser Phase circa 3000 Filme überprüft, die aus allen osteuropäischen Ländern in die Bundesrepublik eingeführt werden sollten. Polen, tschechische Filme, sowjetische Filme, ungarische Filme, aber eben vor allem auch Filme aus der DDR, die damals noch in relativ großer Zahl importiert wurden. Also man denkt das immer gar nicht, wie viele Filme das gewesen sind, die damals tatsächlich noch gar nicht unbedingt immer nur fürs Kino importiert worden sind, sondern zum Beispiel auch für Vorführungen auf Festivals oder in Filmclubs, in geschlossenen Veranstaltungen etc. Also damals gab es durchaus einen sehr regen Filmaustausch. Und in der Tat, vor dem Hintergrund der Kultur des Kalten Krieges existierte auch in Bonn eine große Angst davor, welchen Einfluss diese Filme eigentlich auf das Publikum haben könnten, vor allem eben, wenn es sich dabei um politische Filme oder Filme mit einem politischen Inhalt handelt. Also der Ausschuss hat sich vor allem daran gestoßen, wenn Filme besonders, mit einer besonders starken anti-westlichen Intention ihre Geschichte erzählt haben. Es gibt ja einige DEFA-Filme, die in der Bundesrepublik spielen und die sind meistens dann mit einem sehr, sehr stark antikapitalistischen, anti-westlichen Duktus entstanden. Das waren Themen, an denen man sich gerieben hat. Auch die Darstellung von historischen Themen, NS-Vergangenheit insbesondere, auch das Nachleben des Nationalsozialismus nach 1945, sprich die Thematisierung von fortdauernden Karrieren über das Jahr 1945 hinaus, aber auch Filme, die eine besonders positive Darstellung der Lebenswirklichkeit in den sozialistischen Staaten gezeigt haben. Also wenn es für die Ausschussmitglieder aus deren Perspektive sozusagen ein zu positives Bild war, was dort über das Leben in der DDR gezeichnet wurde, auch daran konnte man sich stoßen. Und ich sag mal, das ist unter einer politischen Warte heraus kann man vieles von dem sich aus den damaligen politischen Verhältnissen heraus erklären, aus der Situation des Kalten Krieges. Aber es sind eben auch zum Teil auch sehr obskure Entscheidungen dabei gewesen, wo man heute erstmal versuchen muss, um die Ecke zu denken und herauszufinden, woran könnte sich der Ausschuss eigentlich bei diesem oder jenem Film gestoßen haben.
Wenn es da jetzt eine politische Zensur gab in der BRD, was Filme aus der DDR betrifft, stellt sich mir die Frage, was war denn die Motivation hinter dieser Zensur, beziehungsweise was steckt da für eine Idee von der Wirkung von Filmen dahinter?
Naja, die Wirkung oder die Vermutung, dass Filme eine sehr starke Auswirkungen auf das Publikum und deren Meinung und deren Ansichten haben kann, die ist ja zur damaligen Zeit nicht neu. Also Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass das Ganze ja relativ zeitnah noch zum Kriegsende passiert. Viele der Ausschussmitglieder haben selber schon vor 1945 in verschiedenen Institutionen gearbeitet, zum Teil auch in Regierungsinstitutionen, und die haben die eigenen Erfahrungen zum Teil noch vor dem eigenen Auge, was Film eigentlich anrichten kann aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das sind ja Erfahrungen, die alle mit sich herumtragen, und tatsächlich ist der Glaube, mit Filmen das Publikum beeinflussen oder beeinträchtigen zu können, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, damals weit verbreitet gewesen, in Ostberlin genauso wie in Bonn.
Vielleicht können Sie mal ein Beispiel herausgreifen, was denn als ein anti-westlicher Film galt in den Augen der BRD-Kommission.
Ja, es gibt sehr viele Beispiele, die man dafür herausgreifen kann. Ich habe mich zum Beispiel in meiner Forschung sehr intensiv mit den Filmfestivals beschäftigt, mit westdeutschen Filmfestivals, auf denen DDR-Filme zu sehen gewesen sind, unter anderem in Mannheim und in Oberhausen. Und in Mannheim auf der Filmwoche gab es Ende der 50er Jahre, 1959, 1960, große Auseinandersetzungen um die DDR-Filme. Dort sollte mal eine Filmreihe stattfinden. Die nannte sich Unbewältigte Vergangenheit, und da waren auch zwei DEFA-Dokumentarfilme mit im Programm, Du und mancher Kamerad von Annelie und Andrew Thorndike und ein Tagebuch für Anne Frank von Joachim Hellwig, zwei Dokumentarfilme, die sich mit historischen Themen beschäftigt haben, aber zugleich eben auch auf die, also im Prinzip historische Themen aus dem Zweiten Weltkrieg aufgegriffen haben, aber sich eben zugleich auch mit der Präsenz von ehemaligen NS-Straftätern in der Bundesrepublik beschäftigt haben. Auf eine zum Teil sehr polemische Art und Weise, auf eine Art und Weise, die vor allem natürlich immer auch den Impuls hatte, die DDR zu entschulden und zu sagen, bei uns gibt es so etwas nicht, bei uns ist das nicht in der gleichen Form wie im Westen. Es war sozusagen immer so ein Fingerzeig, der versucht hat, auch die Verantwortung für die nationalsozialistische Vergangenheit in den Westen zu verlagern. Aber völlig unabhängig davon präsentierten die Filme durchaus harte Fakten, die auch überprüfbar waren und zeigten auch Menschen im Bild und spürten die sogar auf an ihren Wohnorten ehemalige NS-Straftäter. Und das ist gerade das gewesen, was den Ausschuss dann extrem verunsichert hat. Wie gehen wir mit diesen Filmen um? Können wir die überhaupt in der Öffentlichkeit zeigen? Man versucht, auf das Mannheimer Festival einzuwirken, die Filme nicht öffentlich zu zeigen, sondern nur in einem geschlossenen Zuschauerkreis. Und als die DDR-Delegation davon erfährt, dass die Filme eben nicht öffentlich zu sehen sein sollen, werden sie vom Festival zurückgezogen. Und es gibt dann eine große mediale Auseinandersetzung in der DDR, weil das dann natürlich propagandistisch sehr stark ausgeschlachtet wird. Letzten Endes war das dann häufig auch genau das Beste, was aus der DDR-Perspektive passieren konnte, weil man natürlich dann mit diesem Verbot im Westen sehr gut argumentieren konnte. Dann muss das ja wahr sein, was wir in diesen Filmen erzählen. Warum sollte der Ausschuss das dann sonst verbieten? Das war natürlich, ist häufig ja bei Filmzensur so, dass wir das beobachten können. Filme, die verboten werden, gerade von staatlicher Seite, die werden ja dann unter Umständen immer ganz besonders interessant und erhalten mehr Aufmerksamkeit, als sie eigentlich vielleicht verdient hätten. Aber gerade dieser Nimbus des Verbotenen ist eben das, was das Publikum dann irgendwie besonders fasziniert.
Wurde dann jeder Film, der aus der DDR kam und in der BRD gezeigt werden sollte, kontrolliert? Wie lief da der Kontrollprozess ab?
Nein, also man darf das nicht mit dieser vollständigen Zensur vergleichen oder verwechseln, die es auf ostdeutscher Seite gegeben hat. Wir wissen das ja aus der DDR sehr detailliert, dass es dort eine Filmzensur gab, nicht nur was die eigenen Produktionen betraf, sondern auch was den Import westdeutscher oder westeuropäischer Filme betraf, die tatsächlich vollständig einer Kontrolle unterlagen und kein Kino in der DDR die Möglichkeit gehabt hätte, so einen Film ohne staatliche Genehmigung tatsächlich aufzuführen. Auf westdeutscher Seite ist das ein bisschen anders. Also dieser Ausschuss, der hat tatsächlich Verbote verhängt und der hat ja auch Filme, die ihm vorlagen, kontrolliert und den Antragstellern wurde dann schlicht und ergreifend mitgeteilt, ja, der Film ist für die Vorführung auf dem Festival freigegeben, ja, der Film ist für Vorführungen in Kinos freigegeben oder nein, der Film ist für Vorführungen nicht freigegeben. Inhaltliche Begründungen wurden da nicht nach außen gegeben, erst auf Nachfrage hin. Und das Zensursystem hat eigentlich in der Bundesrepublik lange Zeit nur deshalb so funktioniert, weil auch die Antragsteller, sprich die Filmimporteure und die Leute, die die Filme zeigen wollten in der Bundesrepublik, diese Entscheidungen des Ausschusses auch angenommen haben. Also das war ein System, das akzeptiert war. Man hat die Filme vorgelegt, auch um öffentliche Auseinandersetzungen zu vermeiden und hat über lange Zeit auch tatsächlich die Entscheidungen des Ausschusses akzeptiert. Das dauert bis Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, als sich auch so ein gesellschaftlicher Wandel in der Bundesrepublik abzeichnet, bis die Entscheidungen des Ausschusses auch sehr viel häufiger dann kritisch hinterfragt werden. Es gibt erste Anfragen im Bundestag von der Opposition, die wissen möchte, was genau macht dieser Ausschuss eigentlich, welche Filme werden da eigentlich verboten und mit welcher Argumentation und vor allem mit welcher rechtlichen Grundlage. Das ist ja alles hochgradig fragwürdig gewesen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass laut Artikel 5 im Grundgesetz ja eine Zensur gar nicht stattfinden sollte. Aber das dauert eben, bis sich da so eine kritische Gegenöffentlichkeit herausbildet. Anfang der 60er Jahre erscheinen auch erste Zeitungsartikel in der Bundesrepublik von Journalisten, die kritisch nachfragen, die über die Arbeit dieses Ausschusses berichten und die das genauer herausfinden wollen, was da eigentlich passiert. Und es dauert auch noch länger, bis sich dann überhaupt Importeure anfangen, dagegen zu wehren. Also die tatsächlich sagen, nein, ich lege meine Filme jetzt nicht vor. Was ist das hier? Was soll diese Form der Zensur? Helmut Söder ist es gewesen aus Freiburg, ein Filmimporteur, der 1965 einen Dokumentarfilm aus der DDR von der Messe mitgebracht hat, hier aus Leipzig. Der lachende Mann, eine Dokumentation über einen Söldner auf Seiten der Bundesrepublik, der im Kongo mit einer Gruppe von Söldnern gekämpft hat und sich vor der Kamera mit den Mordtaten brüstet. Und dieser Film hat sehr viel Aufsehen erregt, schon bei seiner Premiere in der DDR. Und viele Leute kannten ihn auch in der Bundesrepublik. Und Helmut Söder führt den Film vor und er weigert sich konsequent, seine Filmkopie dem Ausschuss auszuliefern. Und das führt am Ende dann tatsächlich zu einem umfangreichen Gerichtsprozess, der über mehrere Instanzen bis vor das Bundesverfassungsgericht geht, 1972. Und da wird dann auch ein Urteil gefällt, was allerdings schon nicht mehr wirklich relevant war, weil der Ausschuss sich damals schon aufgelöst hatte. Er hat ja nur bis 1966 existiert. Aber so sehen Sie, diese Zensur ist ein zweischneidiges Thema. Einerseits kann man in dieser Praxis sehr viel über das autoritäre Staatsverständnis lesen, das damals eben in der Bundesrepublik durchaus noch sehr verbreitet gewesen ist. Auf der anderen Seite kann man seine Geschichte aber auch so lesen, dass wir sehen, wie dort ein Demokratisierungsprozess stattfindet, wie dieses Gremium letzten Endes von einer kritischen Öffentlichkeit so stark hinterfragt und beleuchtet wird, dass man diesen Ausschuss am Ende einfach mehr oder weniger in Luft auflöst, als 1966 dann die erste große Koalition in der Bundesrepublik gebildet wird.
Sagt Andreas Kötzing vom Forschungsprojekt Filmzensur Ost-West über eine Kontrollkommission, die in der BRD existierte und Filme aus der DDR kontrolliert hat. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, es entstand dann eine Öffentlichkeit, die diese begutachtende Kommission kritisch begleitet hat. Was für Folgen hatte das denn genau in der BRD, dass vermehrt Protest an den Verboten geäußert wurde?
Das führte ja erstmal dazu, dass überhaupt dieser Ausschuss etwas stärker öffentlich bekannt wurde. Er hat ja lange Zeit mehr oder weniger still und heimlich gearbeitet, ohne dass man öffentlich etwas davon in Erfahrung gebracht hat. Und die Tatsache, dass überhaupt mehrere Leute darauf aufmerksam geworden sind, hat ja dazu geführt, dass dann tatsächlich solche kritischen Nachfragen gekommen sind, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Wobei man das nicht unterschätzen darf, auch selbst mit diesen Nachfragen, die es gab, das ist immer noch ein Diskurs gewesen, der sehr im geschlossenen Kreis, innerhalb von Fachleuten geführt worden ist. Also der Ausschuss hat es nie zu so einer Bekanntheit geschafft, dass wirklich Tageszeitungen oder so im größeren Stil darüber berichtet haben. Es gibt da nicht so wahnsinnig viele Artikel aus der Zeit, was möglicherweise eben auch daran liegt, dass er lange Zeit sehr toleriert gewesen ist. Viele Entscheidungen, um das vielleicht nochmal ein bisschen praxisnah zu machen, wirken heute schon fast bizarr. Also es sind auch Märchenfilme zum Beispiel begutachtet worden. Es gibt auch Beispiele dafür, dass Märchenfilme nicht freigegeben worden sind aufgrund ihrer politischen Intention, wie zum Beispiel bei der DEFA-Verfilmung vom tapferen Schneiderlein. Das Märchen kennen wahrscheinlich viele. Das tapfere Schneiderlein am Ende, wenn alle Gefahren beseitigt sind, heiratet die Königstochter und bekommt das halbe Königreich im Märchen der Gebrüder Grimm. Bei der DEFA-Verfilmung ist das ein bisschen anders. Da ist die Königstochter und der ganze Königsstaat wird verjagt und die Aristokratie wird aufgelöst und das tapfere Schneiderlein heiratet eine Bauersmagd aus dem Volk und schafft dort sozusagen neue gesellschaftliche Verhältnisse. Und diese kommunistische, sozialistische Verbrämung des Märchens hat dazu geführt, dass selbst so ein Film dann für 2 Jahre nicht freigegeben war und erst nach einer erneuten Prüfung dann tatsächlich auf der Leinwand zu sehen gewesen ist.
Wenn die Inhalte solcher Filme so akribisch untersucht wurden, passierte das nur im Hinblick auf Filme aus dem Ostblock oder ging es da auch um andere Filme dann aus Frankreich oder auch aus der BRD?
Nee, also dieser Ausschuss war tatsächlich nur für die Filme aus Osteuropa zuständig. Das hat natürlich auch mit zu kritischen Nachfragen geführt, beziehungsweise die rechtliche Situation deutlich erschwert. Es gab ja durchaus im Strafgesetzbuch Formulierungen, dass es verboten war, verfassungsfeindliche Schriften oder Filme in den Umlauf zu bringen in der Bundesrepublik oder später dann auch ein eigenes dafür geschaffenes Gesetz, das die Arbeit dieses Ausschusses geregelt hat. Aber stets waren davon nur die Filme aus Osteuropa betroffen, was natürlich die Frage aufwirft, warum dann verfassungsfeindliche Filme nicht auch genauso gut aus den westeuropäischen Ländern hätten kommen können. Aber die sind eben nicht so einer staatlichen Zensur unterzogen worden. Die waren nur vorlagepflichtig bei der FSK beziehungsweise bei der Filmbewertungsstelle, die dann Prädikate vergeben hat. Aber der Ausschuss hat sich tatsächlich nur für die osteuropäischen Filme zuständig gefühlt.
Einige Filme der DEFA, deren Aufführungen verboten wurden durch das kontrollierende Gremium der BRD, die fanden bei diesem Anstoß, weil sie sich mit der NS-Vergangenheit Deutschlands beschäftigen, Sie hatten es schon erwähnt, und da zeigt sich der Unwille der bundesrepublikanischen Politik, sich mit eben dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Wie wurde das denn begründet?
Naja, es ist, glaube ich, gar nicht nur der Unwille der Regierung, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Klima gewesen, was damals vorgeherrscht hat und was dazu geführt hat, dass solche Themen nicht im größeren Maße behandelt worden sind oder öffentlich diskutiert worden sind. Es gab ja immer wieder Filme, auch in der Bundesrepublik, die sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit beschäftigt hatten. Wenn die sehr kritisch waren oder wenn Themen dabei angesprochen worden sind, die vor allem auf die Schuld der Deutschen zu sprechen gekommen sind, dann waren die auch beim Publikum damals nicht sonderlich erfolgreich. Es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis sich ein Wandel einstellt, bis auch ein Klima vorherrscht, das diese Verdrängung aufbricht und sagt, wir müssen uns stärker damit beschäftigen. Und so ist dieser Ausschuss natürlich auch nur ein Kind seiner Zeit gewesen, weil letzten Endes spiegelt sich darin natürlich auch das gesamtgesellschaftliche Klima der damaligen Verhältnisse wider.
Und die Geschichte der BRD-Filmkontrollen ist ein Thema, was jetzt nicht unbedingt immer ständig auf den Tagesordnungen der Berichterstattung steht. Zeitgleich sind ja die Produktions- und Distributionsbedingungen von Filmen aus der DDR, in der DDR, immer sehr genau im Blick. Was sagt denn das aus über unsere Art, auf die BRD im Kalten Krieg zu blicken?
Ich weiß nicht, ob das so etwas Grundsätzliches darüber aussagt. Hier in diesem Fall haben wir es einfach mit einer Lücke zu tun in der Forschung, dass dieser Ausschuss bislang noch nicht so intensiv beleuchtet worden ist, wie er es vielleicht verdient hätte. Es gibt ja durchaus schon Forschungen dazu. Ich habe das anfangs erwähnt. Gänzlich neu ist das Wissen um dieses Ausschusses keineswegs. Er ist schon vor 10, 12 Jahren das erste Mal in einer Studie von Stefan Buchloh, einem Wissenschaftler, der sich mit Zensur in der Ära Adenauer beschäftigt hat, untersucht worden und seitdem auch immer mal wieder in verschiedenen fachwissenschaftlichen Studien aufgetaucht. Warum er es vielleicht in der Breite noch nicht so geschafft hat, das liegt natürlich auch daran, dass es aufwendig ist. Also die Zensurprotokolle liegen in Koblenz im Bundesarchiv. Dort können sie eingesehen werden. Ich hoffe natürlich sehr, dass das Projekt, das wir jetzt umgesetzt haben, diese Datenbank, wo man nach den DDR-Filmen recherchieren kann, die vom Ausschuss begutachtet worden sind, dass das auch tatsächlich etwas sein wird, was vielleicht die Forschung nochmal wieder anregt. Also dass wir damit neue Forschungsprojekte initiieren oder auch jüngere Forscher damit darauf aufmerksam machen, dass es dort ein spannendes Forschungsfeld gibt, mit dem man sich noch weiter und intensiver beschäftigen kann.
Sie haben es erwähnt, Sie haben jetzt eine Datenbank aufgebaut, in der die Filme gelistet sind, die kontrolliert wurden von der BRD. Mit welcher Perspektive kann man denn diese Filme heute gucken, die Sie ja quasi wie in so einer Empfehlungsliste jetzt dort aufzeichnen?
Naja, also in der Datenbank selber findet man ja nur die Daten zu den Filmen beziehungsweise auch die Hinweise auf die Gründe, warum die Filme nicht freigegeben worden sind oder nur für einen geschlossenen Zuschauerkreis freigegeben worden sind. Und wir haben tatsächlich jetzt in einem ersten Arbeitsschritt auch erstmal nur die ostdeutschen Filme erfasst. Also es sind noch nicht alle Filme da drinnen verzeichnet in dieser Datenbank. Es fehlen die ganzen Filme aus Polen, Tschechien, Ungarn, Sowjetunion und so weiter. Das ist einfach eine finanzielle Frage, und weil es ein sehr aufwendiges Projekt war, alleine jetzt schon einmal nur die ostdeutschen Filme sozusagen in dieser Datenbank zu erfassen. Aber es ist natürlich insofern interessant, als wenn man sich dann jetzt durch diese Liste klickt und einerseits sieht, welche Filme wurden freigegeben und andererseits sieht, welche Filme wurden nicht freigegeben, dass es natürlich auch immer eine Einladung ist, sich intensiver mit den Filmen nochmal wieder zu beschäftigen, vielleicht ins Filmarchiv zu fahren, zu gucken, welche Filme gibt es schon auf DVD, um sie sich anzuschauen, um selber nachvollziehen zu können, was ist denn damals tatsächlich einfach ausschlaggebend gewesen für das Verbot, was hat denn damals eigentlich die Auseinandersetzung erregt. Dazu muss man natürlich sich die Filme auch wieder anschauen. Nur anhand der Protokolle ist es manchmal schwierig, weil wir auch nicht immer umfangreiche Begründungen haben. Manchmal ist ein Ausschuss tatsächlich einfach nur dann dazu übergegangen, einen Film nicht freizugeben, ohne dass das genauer in den Akten vermerkt ist, welche Gründe es dafür eigentlich gab.